Wir wollen heute nun versuchen, zu beginnen, den Römerbrief erneut zu lesen, den wir ja schon vor 6 Jahren mal gelesen haben und uns viele Gedanken haben schenken lassen. Es geht ja um das Evangelium Gottes, das heißt um die Rede Gottes, nicht um ein Evangelium oder eine frohe Botschaft, die Menschen, anderen Menschen weitersagen wollen, sondern eine Botschaft, die Gott den Menschen weitergibt. Denn was Menschen sagen können, kann nicht mit froher Botschaft bezeichnet werden. Denn alles, was irdisch ist, ist vergänglich. Und alles, was vergänglich ist, ist nicht frohmachend, sondern es erzeugt Furcht vor dem Ende. Alles, was vergänglich ist, erzeugt Furcht. So dass der Mensch hofft, dass es nicht bald zu Ende geht, mit dieser und jener Sache oder mit dem eigenen physischen Leben. Man hofft, es geht nicht allzu bald zu Ende. Darum ist das Evangelium, die frohe Botschaft, eine Rede Gottes an die Menschen. Etwas, was nicht zu Ende geht. Etwas, was über die Zeit hinausgeht, was überdauert, was in die Ewigkeit führt, in die Gegenwart dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat und auch die Menschen darauf gesetzt hat. Und darum geht es in diesem Brief, natürlich auch in den anderen Briefen des Apostel Paulus, aber speziell geht es hier um die Frage, wie kann ein Mensch dieses Evangelium, das ewig ist, empfangen? Und was geschieht in seinem Leben, wenn er es empfängt? Wo führt es ihn hin? Soll es nur einen besseren Gesellschaftsmenschen aus ihm machen? Oder hat Gott Größeres mit ihm vor? Heute in den ersten 7 Versen wird der Tenor auf die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes und auf Gott selbst in Christus gelegt und auf die, die durch Christus gesandt sind in diese Welt. Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, nämlich von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiligt, seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt, unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinem Namen, unter welchen ihr auch seid, die da berufen sind von Jesu Christo, allen, die zu Rom sind, den Liebsten Gottes und berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einige einleitende Worte. Der Brief an die Gemeinde zu Rom wurde ja circa 56 nach Christus durch den Apostel Paulus bei seinem 3. Besuch in der Gemeinde zu Korinth geschrieben. Obwohl dieser Brief durch Menschen, und wir hören diese Kritik ja bis zum heutigen Tag, die Bibel haben ja Menschen geschrieben. Und dann hängt man sich an so einer Äußerung auf, um selbst als Mensch die Bibel beurteilen zu wollen. Obwohl der Brief durch einen Menschen geschrieben wurde, war er doch nicht von Menschen. sondern von Gott. Auch der Römerbrief ist Gottes Wort. Und das müssen wir ja heute so sehr betonen, weil es sehr viele, nicht nur Theologen, Christen gibt, die da behaupten, die Bibel enthält Gottes Wort. Und somit interpretieren sie hinein, was sie wollen, lassen weg, was sie wollen, bestimmen selbst über den Heilsweg, wie er zu verstehen ist und wie er zu gehen ist. Die Bibel enthält nicht Gottes Wort, sondern ist Gottes Wort. Und somit auch der Römerbrief ist Gottes Wort. Die Bibel ist nicht deshalb Gottes Wort, weil Gott Wort für Wort den Menschen diktiert hätte, sondern durch seinen Geist, seinen erwählten Boten zeigte und erklärte, was sie mitteilen sollen. So heißt es zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 11 zu Johannes: Was du siehst, das schreibe. Also hier wird etwas gesehen und durch denselben Geist, wie es gesehen wird, dann auch mitgeteilt. Ich möchte in diesem Zusammenhang, das ist mir nochmal wichtig geworden, die Worte von dem Bibellehrer Scofield lesen, einige Worte, die er dazu sagte, die wir unterstreichen können über die Inspiration der Bibel. Jedes Wort der Heiligen Schrift ist inspiriert oder von Gott gehaucht. Ohne die Intelligenz, die Individualität, den literarischen Stil oder die persönlichen Gefühle des menschlichen Verfassers zu beeinträchtigen. So leitete Gott in übernatürlicher Weise das Niederschreiben der Heiligen Schrift, so dass sie in vollkommener Genauigkeit seine allumfassende und unfehlbare Offenbarung an den Menschen wiedergeben. Wenn Gott selbst die Schriften geschrieben hätte, so wäre das geschriebene Wort nicht genauer und nicht von mehr Autorität getragen, als es jetzt der Fall ist. Das können wir hundertprozentig so unterstreichen. Johannes wurde also ohne Selbstauslegung Gottes Absichten gezeigt, die er im göttlichen Auslegungsverständnis niederschreiben sollte. Was du siehst, das schreibe. Gleich einem Transformator, und wir wissen, was das ist, der Hochspannung in Niederspannung, in Verbrauchsspannung transformiert. So können wir uns das vorstellen, dass der Schreiber der Schrift wie ein Transformator etwas empfängt, was er auf der Verbraucherseite durch den Heiligen Geist so ausdrücken kann, dass es die Empfänger verstehen können. Somit sind Knechte Gottes, Propheten, Apostel gleichsam Transformatoren gewesen, die Gottes Botschaft an die Menschen verständlich weitergeben durften. Dass dabei keine Verfälschungen geschehen und geschehen sind, dafür sorgte Gott selbst. Denn er wachte über sein Wort und er gab sein Wort, wie es nötig war. So durfte auch der Apostel Petrus betonen in seinem zweiten Brief, 1. Kapitel, Vers 21, Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben oder bewegt von dem Heiligen Geist. Also nicht von Menschen, nicht aus Menschen, sondern von Gott ist die Heilige Schrift, auch dieser Römerbrief. Darauf wies also der Apostel Paulus auch hin im Galaterbrief, dass er nur weitergab, was Christus in ihm geoffenbart hat. Also er gab nichts weiter als ein frommer Mann, so wie es ja manche Theologen meinten, man könne dies und jenes von einem gläubigen Menschen der Bibel noch hinzufügen. Ein Pfarrer sagte mir, ach, die Schriften von Bonhoeffer würde ich auch mit zur Bibel rechnen, wenn ich die Autorität hätte, das tun zu dürfen. Das ist nicht so. Der Kanon der Schrift ist abgeschlossen mit dem, was Gott selbst geoffenbart hat. In Galater 1, Vers 12 betont der Apostel und sagt, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch von einem Menschen gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Durch die Offenbarung Jesu Christi habe ich es empfangen. Denn nur was von Gott geoffenbart und gegeben ist, ist Gottes Wort. Das andere, alles andere kann nicht als Gottes Wort bezeichnet werden. Nur was Gott selbst geoffenbart hat und nur dies dient wirklich zum wahren Leben, zur Verbindlichkeit mit dem Ewigen. Nur was Gott geoffenbart hat, dient zur Verbindlichkeit mit dem Ewigen, mit Gott selbst und seiner Herrlichkeit. Hier schon in der Zeit wird es ausgedrückt und dann in Ewigkeit. Und hier lese ich auch aus dem Timotheusbrief, den 16. Vers vom 3. Kapitel, wo es ja heißt, alle Schrift von Gott eingegeben. Die ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Allein an dieser Stelle merken wir, dass alle humanistischen Aussagen nie zu dem Weg der Verbindlichkeit mit Gott führen. Das sind gute Worte, nett gemeint, aber sie bringen keine Frucht für das eigentliche Leben. Nur das, was von Gott geoffenbart ist. Darum ist der Gemeinde Jesu angehalten, sich nicht mit eigenen guten Gedanken zu helfen, sondern, wie es im Kolosserbrief steht, lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Nur das, denn das andere hilft euch nicht. Das andere verführt euch noch nur in die Menschlichkeit und somit in die Vergänglichkeit und somit wieder in die Furcht. Alles andere gebiert Furcht. So ist also der Römerbrief Gottes Wort an uns Menschen, um auch daraus erfahren zu können und es anzunehmen, wie er die Situation der Menschen sieht, und was er dazu getan hat, um die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen, sie passend zu machen für sich. Das Hauptthema ist ja, wie ich schon einleitend sagte, das Evangelium Gottes. Und der Hauptnachweis ist die Gerechtigkeit Gottes und die Gerechtigkeit für die Menschen, die Gemeinschaft mit Gott suchen und haben sollen, eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 5 große Teilabschnitte werden uns im Römerbrief gegeben und gezeigt, um den Zustand des Menschen darzustellen und das göttliche Ziel mit dem Menschen deutlich zu machen. Erstens wird uns gezeigt, alle Menschen sind vor Gott schuldig, ohne Ausnahme. Zweitens, die Rechtfertigung durch den Glauben in Verbindung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Drittens, die Heiligung durch die Vereinigung mit Jesus im Tod und seiner Auferstehung durch den Glauben. Viertens Israel und die Nationen. Alle sollen durch das Evangelium gerettet werden beziehungsweise den Weg der Rettung erfahren. Und fünftens das christliche Leben als Vorbild für die noch zu rufenden Seelen aus Juden und Heiden. Das sind so fünf große Themenkreise, die uns hier im Römerbrief gegeben werden. Der Römerbrief zeigt auch die werbende Liebe Gottes, über die wir staunen sollen. Menschen, die wir ja gar keinen Zugang zu Gott haben könnten, sollen staunen, dass Gott seine Liebe zu seinen Geschöpfen, obwohl sie so abtrünnig leben, investiert hat, damit seine Geschöpfe wieder zu ihm zurückkommen können. Denn im 5. Kapitel, Vers 8 steht, Gott preist seine Liebe. Wir würden sagen, er lobt seine Liebe, er stellt seine Liebe heraus zu uns Menschen. Und zwar, er preist seine Liebe deswegen gegen uns, weil Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Da wir mit Gott überhaupt noch gar nichts zu tun haben wollten, liebte Gott uns schon. Also der Römerbrief zeigt uns auch diese allumfassende, überwältigende Liebe Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Dass wir schon geliebt waren durch das Opfer Gottes in Christus, als wir noch ferne waren und überhaupt nichts von Gott wissen wollten. Gott will, dass allen geholfen wird, dass weder Juden noch Heiden in Ewigkeit verloren gehen. Der Römerbrief zeigt auch auf, dass der Glaube an Jesus Christus praktische und umgestaltende Wirkung schon in dieser Erdenzeit, in dieser materiellen Welt besitzt. Der Glaube an Jesus Christus ist also nicht eine zukünftige Sache, also in der Wirkung, sondern die Wirkung tritt bereits hier ein. Hier auf der Erde beweist sich dieses neue Leben, dieser Glaube an den Sohn Gottes, der uns eine Gerechtigkeit erworben hat, die vor dem Vater gilt. Kommen wir zu dem Textwort. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel. Es sind hier Worte schon allein, die deutlich machen, die tiefe Abhängigkeit des Apostels von Gott in Jesus Christus. Die tiefe, und ich möchte es mal so sagen, Unfreiheit, selbstständig im geistlichen Handeln zu dürfen. Weil ein Mensch, sobald er anfängt, selbstständig geistlich handeln zu wollen, das Verkehrte tun wird. Er wird es immer auf das Menschliche Bezogene machen, nie auf Gott bezogen. Darum Knecht Christi, verbunden mit dem Herrn. In vielen Bibelstellen kommt das zum Tragen, auch über das Wesen des Apostel Paulus. Und er sagt, berufen. Berufen. Das heißt, er hat es sich nicht selbst ausgesucht. Was willst du werden? Hat man mich früher auch mal gefragt. Was willst du werden? Such dir doch mal was aus. Man denkt sich irgendwas aus. Das wäre schön. Jenes wäre schön. Ach, das könnte ich machen. Da fühle ich mich irgendwo begabt. Berufen heißt es hier. Hier geht es nicht um die Frage, was dir gefällt, Paulus. Hier geht es nicht um die Frage, was du kannst. Hier geht es um die Frage, ob Gott dich beruft. Wenn Gott dich nicht beruft, dann kannst du machen, was du willst und du wirst nicht ein Apostel Christi sein. Paulus erlebte ja circa 7 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu seine Damaskusstunde, seine Bekehrung. So lesen wir es in Apostelgeschichte 9. Und circa 20 Jahre später erst schrieb er dann diesen Römerbrief unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die meisten seiner 13 Briefe im Neuen Testament wurden ja erst nach längerer Verkündigungszeit unter den Heiden verfasst. Der letzte Brief war der zweite Timotheusbrief mit dem Thema, und das können wir gut nachvollziehen, mit dem Schlussthema Festhalten an der Wahrheit. Bleibt bei der Wahrheit. Über 30 Jahre diente der Apostel Gott als Berufener, bis er circa ungefähr im Jahr 68 nach Christus in Rom den Märtyrertod erdulden musste und enthauptet wurde. In 10 der 13 Briefe betont Paulus seine Sendung als Knecht Jesu und Apostel. Knecht Jesu. Er betont das immer wieder, um deutlich zu machen, was er hier weitergibt, ist nicht von ihm. Ist nicht von ihm. Sondern es ist das Evangelium Gottes. So beginnt er den Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korintherbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, Timotheusbrief, ersten beiden, Titus, Philippa, Knecht Jesu Christi. Und in Galater 1, Vers 1 sagt er, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott. Also er grenzt eindeutig ab, dass es sich hier nicht um eine Philosophie, um nur gute menschliche Gedanken geht, sondern hier geht es um den Schöpfer aller Dinge. Und in Galater 1, Vers 10 sagt er darum auch, dass er unter keinen Umständen, und das müssen wir also wirklich so deutlich sehen, um hinter dem, was jetzt gesagt wird im Römerbrief, Gottes Sprache zu hören, sagt er deutlich, dass er Menschen von Menschen nicht abhängig ist, sondern allein von Gott. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Ein einfacher Satz. Er sagt, will ich denn jetzt Menschen gefallen? Oder bin ich im Auftrag des lebendigen Gottes hier? Oder gedenke ich, das sagt er dann auch als Fragestellung, nehme ich mir vor, Menschen gefällig zu sein? Möchte ich jetzt was sagen, was einfach den Menschen gefällt? Und dann führt er weiter aus, wenn ich den Menschen gefällig wäre, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Beides geht nicht. Beides geht nicht. Dann wäre ich Christi Knecht nicht. Dann wäre auch das, was wir in der Bibel haben, nicht Gottes Wort. Wie es auch für alle Kinder Gottes in 1. Korinther 6, Vers 19 steht. Wir haben das ja alle gelesen. Da ist ein so totaler Anspruch Gottes auf diejenigen gesetzt, die er in Jesus Christus zu seinem Eigentum gemacht hat. In Vers 19 heißt es, 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst. Mit anderen Worten, wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr Kinder Gottes seid, gehört ihr euch nicht mehr selbst. Ihr könnt nicht mehr über euer Leben bestimmen, wie ihr wollt, sondern ihr gehört dem, der euch erkauft hat, nämlich Gott in Christus, und er bestimmt von Stund an, was ihr seid und was ihr zu tun habt. Er hat das Sagen, niemand sonst mehr. Das ist diese Wahrheit für die Gemeinde Jesu. So betont Paulus am Anfang also des Römerbriefes, dass nicht er der Mitteiler des Inhaltes ist, sondern Gott in Wahrheit, in dessen Dienst und Auftrag er steht durch den Heiligen Geist. Als Apostel oder auch anders ausgedrückt Bote oder Erstlingsbote soll er die Mitteilung der Frohbotschaft machen, das Evangelium Gottes in Jesus Christus, das Evangelium vom Leben mit Gott hier in der Zeit und in Ewigkeit. Es soll denen angeboten werden, die glauben, Juden vornehmlich und auch den Heiden. Die Erlösung, auf die alle Menschen seit dem Sündenfall warteten, ist nun bewirkt worden. Das sagt das Evangelium. Und ist ans Licht gekommen in Jesus Christus. Es gibt also kein neues Evangelium, sondern das Evangelium. Paulus zeigte auch auf hier in den ersten Versen, dass er durch den Geist Gottes kein anderes Heil als das, was bereits angekündigt worden ist und nun erfüllt worden ist in Christus, weiterzusagen hat. Er redet nichts Neues. Er redet nur von dem, was bereits gesagt wurde und sich jetzt erfüllt hat. Darum in Vers 2, welches zuvor verheißen wurde, durch Gottes Propheten in der Heiligen Schrift. Das Evangelium, das zuvor verheißen wurde, also es wurde schon zuvor davon geredet, von dem Evangelium. Es ist nichts anderes, es ist nur das Evangelium, was angekündigt war, was sich jetzt erfüllt hat, diese frohe Botschaft. Dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommen würde und gekommen ist und hat das vollbracht, was kein Mensch vollbringen konnte, nämlich den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Auch hier sehen wir die absolute Einheit der ganzen Bibel, des Alten und des Neuen Testamentes. Töricht, wenn jemand dies auseinandernehmen möchte und voneinander trennen möchte. Es gehört zusammen, das alte Evangelium ist das neue. Die Verheißung ist nun erfüllt, weil alles Gottes gewirktes und offenbartes Wort ist. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Die Verheißung der Erlösung zum Beispiel durch den Sohn Gottes. In 1. Mose 3,15 steht ja, dass der Same des Weibes, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Das ist schon eine Verheißung auf den Sohn Gottes hin, der kommen wird, um dies zu bewerkstelligen. Oder im Propheten Jesaja lesen wir diesbezüglich auch schon Evangelium, frohe Botschaft. In Kapitel 7, Vers 14, der Herr wird euch ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger, und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Gott ist mit uns. Gott mit uns. Das ist Evangelium. Und im 9. Kapitel des Propheten Jesaja, Vers 5 und 6, heißt es, uns ist ein Kind geboren. Das ist die Darstellung von dem, was in Bethlehem geschehen ist. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Ratkraft, Held, ewig, Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Evangelium Gottes. Kapitel 11, Vers 2, auf welchem, der da kommen wird, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Evangelium Gottes. Bereits der Hinweis, das will ich tun, das werde ich tun, das wird geschehen. Und in Jesaja 42, 1, es sind ja nur Auszüge, steht der Hinweis darauf, was dieser Sohn Gottes, der Knecht Gottes, tun wird. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das war ja noch gar nicht bekannt im Volke Israel, dass die Heiden tatsächlich mal mit ihnen ein Volk werden würden. In Vers 6 des gleichen Kapitels: Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefasst und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben und zum Licht der Heiden. Evangelium Gottes. So wie es der Herr Jesus dann später auch sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Auch durch einen Mann namens Agur wurde bereits das Evangelium Gottes bezeugt im Blick auf den kommenden Erlöser in Sprüche 30, Vers 4. Da wird die Frage aufgeworfen: Wer fährt denn hinauf gen Himmel und wieder herab? Wer fasst den Wind in seine Hände? Wer bindet die Wasser in ein Kleid? Wer hat alle Enden der Welt gestellt? Wie heißt er? Und wir sagen, das ist Gott der Schöpfer. Kein anderer kann das tun. Und dann kommt gleich die Frage, Evangelium Gottes, und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Hier ist also bereits, Paulus sagt, ich gebe euch kein neues Evangelium, sondern das, was bereits schon durch Gottes Propheten und Knechte gesagt worden ist. Und hier merken wir, was im Neuen Testament in Johannes 3 geschrieben steht. Man höre, in Johannes 3, da heißt es im 13. Vers, Johannes 3, Vers 13, niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herabgekommen ist. Gleiche Frage und Antwort wie von Agur. Nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Evangelium Gottes. Darum lesen wir ja auch in der Schrift immer wieder die gleichen Aussagen. Was Gott einmal geredet hat, das tut er auch, das erfüllt er auch, und wir lesen es in der Erfüllung wieder. Die Verheißung des Erretters, des Sohnes Gottes, wurde als erfüllte Hoffnung auch der Magd Gottes Maria angekündigt. In Lukas 1, Vers 31, siehe, du wirst schwanger. Das ist ja nichts Besonderes. Viele werden schwanger, aber nicht durch den Heiligen Geist. Und du wirst nicht nur schwanger, sondern du wirst einen Sohn gebären. Bis dahin mag es auch noch verständlich sein, dessen Namen sollst du aber Jesus heißen, Retter, Erlöser. Denn der wird groß sein und er wird ein Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewig und seines Königreichs wird kein Ende sein. Evangelium Gottes, Verheißung und Erfüllung. Jesus, Erretter, Priester zwischen Gott und den Menschen. Christus, Sohn Gottes, der gesalbte Prophet, der Mitteilung gibt über dem, was nötig ist, um Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge, dem himmlischen Vater, zu haben. Herr ist er, der göttliche Regent, König, der die Gerechtigkeit bestimmt. Niemand hat Gerechtigkeit außer er. Und was gerecht ist, das bestimmt er allein. Niemand kann bestimmen, was Gerechtigkeit bedeutet. Wahrer Gott und wahrer Mensch, so lasen wir in Vers 3 bis 4. Paulus stellt also die Göttlichkeit des Evangeliums und des Heils deutlich heraus und klar, indem er sagt, dass der Erlöser Jesus Christus nicht nur Mensch war, sondern auch Gott. Menschensohn aus der Königslinie Davids, Gottes Sohn aus Priesterlinie von Gott zu Gott. Von Gott zu Gott. Wir finden ja zwei Geschlechtsregister im Neuen Testament. Matthäus 1, 1 bis 17. Diese Verheißungslinie des Menschensohn als König über den Stamm Juda, von Abraham bis auf David, 14 Glieder, von David bis auf Jechonia, 14 Glieder, über Salomo, von Jechonia bis auf Jesus Christus, 14 Glieder. Und in Lukas 3, 23 bis 38, da führt diese Ahnenlinie Marias in Klammern Josef von Gott, dem Schöpfer selbst, zu Jesus, Gott, dem Sohn, in 77 Gliedern. Die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollständigkeit der Kraft Gottes und 77 die Bedeckung der Hindernisse zur Herrlichkeit, zur Erlösung, in der Erlösung durch das Blut Jesu. Gott verheißt und Gott erfüllt in seinem Sohn. Es ist so sehr entspannend für diejenigen, die glauben wollen. Für die anderen ist es sehr anstrengend. Warum? Weil sie immer wieder versuchen, etwas zu erfüllen, was Gott gesagt hat. Das ist unglaublich anstrengend. Darunter zerbricht in Wahrheit der Mensch. Aber die glauben, die nehmen an, dass was Gott gesagt hat, auch selbst erfüllt hat. Und zwar in allen Details. Es gibt nichts mehr, was irgendein Mensch noch erfüllen könnte zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nichts. Darum ist die Überlassung des Lebens in die Hand Jesu notwendig. Von Adam, dem ersten Adam, bis auf den letzten Adam sind es 75 Nachkommen. In Vers 31 in diesem Geschlechtsregister oder in dem Korintherbrief, Kapitel 15, führt hier die geistliche Linie im Lukas-Evangelium über Nathan, den Priester. Von David ausgehend vereinigt Jesus Christus den Stammbaum der Priester und Königs in sich selbst. Darum ist er Priesterkönig, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Und was noch hier im fünften Vers angesprochen wurde, ist das Ziel. Das Ziel dieses Evangeliums Gottes, das durch den berufenen Apostel weitergegeben werden soll, nämlich den Gehorsam, und wenn wir jetzt dabei stehen blieben, wären wir wieder im Stress, den Gehorsam aufzurichten. Nein, den Gehorsam des Glaubens. Und das ist die Befreiung. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, denn durch den Glauben an das Geschenk Gottes und die Überlassung des eigenen Lebens an ihn erfüllt sich all das in dem Menschen, was Gott selber erfüllt hat. Und somit ist Gott mit dem Menschen zufrieden. Er sieht Jesus seinen Sohn. Paulus zeigt also im Römerbrief die Gnade Gottes auf für alle Menschen, die nicht mehr in tugendhaftem Werken die Gerechtigkeit vor Gott suchen, sondern im Gehorsam gegen Gottes Wort durch Glauben und Vertrauen zu ihm und seinem Werk leben sollen. Der besondere Auftrag des Apostels galt der Evangeliumsverkündigung unter den Heiden, die ja bis dahin vom Heil Gottes ausgeschlossen schienen, da Gott nur zu dem Volk Israel sprach. Jetzt aber ist seine Gnade nicht nur in der Verheißung der Erlösung gegeben, sondern in seinem Sohn erfüllt. Nicht nur in der Verheißung, es wird so werden, sondern erfüllt für alle. Diese Gnadenerfahrung im Blick auf die weiteren Ausführungen, die wir dann lesen, hören und beherzigen sollen und werden, und Offenbarungen des Liebeswillens Gottes, wünscht Paulus darin allen Gläubigen zu Rom und die davon hören, also auch uns, sowie allen, die noch ferne stehen nach dem Heil ihrer Seele und dem ewigen Leben suchen, wünscht er Gnade. In diesem Sinne wünscht er Gnade und Frieden sei mit euch. Und das spricht er nur denen zu, die im Gehorsam des Glaubens leben. Denn die anderen haben keinen Frieden, weil sie die Gnade noch gar nicht erlebt haben. Gott, dem himmlischen Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gottes Sohn zieht als Menschensohn zu Gott. So haben wir es gelesen, er war wahrer Mensch, wahrer Gott zugleich, um uns anzubinden durch den Glauben, durch die Hingabe unseres Lebens an ihn, an das Ewige, den Ewigen. Ich lese noch einmal die Verse zum Schluss. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiligt seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt, unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, unter seinem Namen, unter welchen ihr auch seid, die da berufen sind von Jesu Christo, allen, die zu Rom sind, den Liebsten Gottes und berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.